Bioethik ist die Beschäftigung mit den ethischen Fragen des menschlichen Lebens vom Beginn an, also das heißt von der Entstehung menschlichen Lebens bis hin zu den Fragen am Ende des Lebens und alles, was sozusagen dazwischen ist, wo sich ethische Fragestellungen auftun, damit beschäftigt sich die Bioethik.
Markus Hengstschläger, der Leiter des Instituts für medizinische Genetik der Universität Wien, beschäftigt sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit den Auswirkungen der Gentechnik. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Jahr 2003 stellt auch die Philosophie vor neue Herausforderungen. Erstmals in der Geschichte der Menschheit besteht die Möglichkeit, nicht nur Einblicke in die Baupläne menschlicher Existenz zu erhalten, sondern direkt in den Gentext eingreifen und ihn verändern zu können. Deshalb besteht die Notwendigkeit, so Hengstschläger, dass ein ethischer Diskurs über die Rolle der Gentechnik und der Bioethik geführt wird.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass das Ziel nicht alle Wege rechtfertigt. Und grundsätzlich ist zu sagen, dass nicht alles, was machbar ist, gemacht werden muss, soll oder kann. Aber auf der anderen Seite muss man, wenn man etwas verbietet, es genauso gut das Verbot rechtfertigen, wie man auch die Erlaubnis einer Untersuchung, Diagnostiktherapie rechtfertigen muss. Das heißt, die Verantwortung ist schon die Verantwortung gegenüber zum Beispiel dem Individuum, dem Patienten, aber auch der Gesellschaft gegenüber. Und ich glaube, es gibt eine hohe Verantwortung, sich mit solchen bioethischen Fragen zu beschäftigen, vor allem auch, weil man in diesem Diskurs zu Lösungen bis zu einem gewissen Grad kommen soll.
Eine spezielle Anwendung der Gentechnik ist die Präimplantationsdiagnostik, bei der im Reagenzglas erzeugte Embryonen auf mögliche genetische Defekte untersucht werden, wie Markus Hengstschläger erläutert.
Die Präimplantationsdiagnostik, wie der Name schon sagt, ist eine genetische Untersuchung vor der Einnistung in die Gebärmutter, präimplantativ, also vor der Implantation. Das ist prinzipiell nur im Zuge der künstlichen Befruchtung möglich. Und im Zuge der künstlichen Befruchtung sind Eizellen, Samenzellen und dann der durch die Befruchtung entstandene Embryo ja in der Petrischale vorhanden und werden dann wenige Tage danach in die Gebärmutter transferiert, um eine Schwangerschaft auszulösen. Und in diesem Fenster, in dem dieser Embryo im Labor in der Petrischale ist, ergeben sich technische Möglichkeiten, genetische Untersuchungen zu führen. Der Hintergrund dieser Idee ist, dass 50%, abhängig vom Alter der Mutter oft sogar mehr, 60-70% aller Embryonen, ob sie nun auf natürlichem Weg oder künstlichem Weg entstanden sind, so schwere genetische Schäden haben, dass sie keine Schwangerschaft auslösen können.
Neben der künstlichen Befruchtung nennt Markus Hengstschläger noch ein weiteres Feld, wo die Präimplantationsdiagnostik angewandt wird.
Die zweite Anwendung ist, dass es in der Familie eine schwere genetische Erkrankung gibt, die vielleicht mit dem Leben des Kindes nicht vereinbar ist und die Familie so etwas schon einmal erlebt hat und sich dann die Frage stellt, ob man eben bei einer künstlichen Befruchtung nur spezifisch auf diese Erkrankung testen sollte. Es gibt auch bestimmte genetische Anlagen, die dazu führen, dass der Embryo, der sich einnistet, später zu einer Fehlgeburt führt. Auch das kann man im Zuge der Präimplantationsdiagnostik genetisch testen.
Die Präimplantationsdiagnostik polarisiert. Sie ist ethisch und politisch höchst umstritten. In vielen europäischen Ländern ist sie gesetzlich geregelt und für teils unterschiedliche Anwendungen erlaubt, während sie in Österreich verboten ist. Diese Abwehrhaltung betrifft nicht nur die Präimplantationsdiagnostik, sondern auch den gesamten Bereich der Bioethik. Um nun die verhärteten Fronten zwischen den Befürwortern und Gegnern aufzuweichen, wurden in verschiedenen Ländern Bioethikkommissionen gebildet, so auch in Österreich. Die Bioethikkommission setzt sich aus Gentechnikern, Medizinern, Biologen, Naturwissenschaftlern, Juristen, Philosophen und Theologen zusammen, die Richtlinien für die Bioethik in kontroversiellen Beratungen erarbeiten, wie Markus Hengstschläger berichtet. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ist er stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission.
Man muss sagen, dass eine Bioethikkommission nicht prinzipiell anstrebt, dass es dann zu einer Meinung innerhalb der Kommission kommt und dass dann sozusagen diese eine Meinung jeder zu 100% vertreten kann oder soll. Sondern eine Bioethikkommission führt die Diskussion und wir in der Praxis haben das dann auch definitiv so, dass wir oft dann mehrere Positionen veröffentlichen zu dieser Fragestellung. Bioethikkommissionen haben beratende Funktionen, müssen aber vorweg einmal sozusagen die Diskussion ganz detailliert führen, um dann in letzter Konsequenz zu solchen Empfehlungen kommen zu können. Und diese Empfehlungen, das wäre der Idealfall, sollten dann natürlich von den politischen Verantwortungsträgern übernommen werden und umgesetzt werden.
Die rasante Entwicklung der Gentechnik, der Reproduktionsmedizin oder der Stammzellenforschung hat dazu geführt, dass der gesamte Bereich des Biologischen relativiert wird. Alle natürlichen Vorgänge wie Befruchtung oder Erbkrankheiten können nunmehr korrigiert oder verbessert werden. Gene und Zellen werden benutzt, um ein Konstrukt zu schaffen, das von den willkürlichen biologischen Vorgängen unabhängig ist.
Der Punkt, der aber noch angesprochen worden ist, nämlich, dass man jetzt aber einen weiteren Schritt dagegen könnte und sagen kann, wir wollen nicht sozusagen den Ursprungszustand wiederherstellen, also von dem krank wieder zum gesund zurückkehren, sondern wir wollen es verbessern durch die Technologien, die wir heute haben.
Noch einen Schritt weiter in der Relativierung der Biologie geht der in Erfurt tätige Philosoph Stefan Sorgner. Er ist davon überzeugt, dass die nächste Etappe des Evolutionsprozesses eine Verschmelzung von menschlichen Wesen und biotechnischen Erneuerungen mit sich bringen wird. Damit wäre dann der erste Schritt in die Epoche des Posthumanismus vollzogen, die von den kanadischen Medienphilosophen Arthur und Mary Liz Croker so charakterisiert wird. Die Ära des Posthumanen zeichnet sich durch ein gnadenloses Bemühen seitens der virtuellen Klasse aus, das Verlassen des Körpers zu forcieren, die sinnliche Wahrnehmung auf den Müll zu kippen und stattdessen durch eine entkörperte Welt von Datenströmen zu ersetzen. Diese gewagte These ist für Sorgner keineswegs Science Fiction. Für ihn liegt die biotechnologische Verbesserung der menschlichen Psychophysiologie durchaus im Bereich des Wünschbaren.
Die Transhumanisten denken analog hierzu. Sie sagen, mithilfe der Erziehung, aber auch der neuesten Biotechnologien können wir uns weiterentwickeln hin zum Transhuman, jemand, der noch Mensch ist, aber auf dem Weg hin zu einem Posthuman, jemanden, der nicht mehr der menschlichen Gattung angehört. Und letztendlich kann eben auch dieser Schritt erfolgen, dass eine neue Spezies möglicherweise entsteht, eben der Posthumane, der wiederum dem Übermenschen im Nietzsches Denken analog gegenüberstehen würde.
Welche Möglichkeiten die gegenwärtigen Technologien bereits bieten, erläutert Sorgner am Beispiel des Gehirnschrittmachers.
Die Vorstellung Gehirnschrittmacher für alle ist natürlich eine sehr provokante Formulierung, um Aufmerksamkeit darauf zu richten, was die Möglichkeiten der gegenwärtigen Technologien für uns Menschen bilden. Was sind Hirnschrittmacher? Das ist diese tiefe Hirnstimulation, ist eine Form von Hirnschrittmacher. Tiefe Hirnstimulation wird bereits dabei genutzt, um Parkinson-Patienten und auch sehr stark depressive Patienten zu behandeln. Und diese Form von Behandlungsmöglichkeit ist sehr erfolgreich, um teilweise nach traditionellen Methoden austherapierte Depressive erfolgreich zu behandeln, mit einer Erfolgsquote von über 50%.
Einer der Vordenker des Posthumanismus war Peter Sloterdijk, der im bayerischen Schloss Elmau den Vortrag »Regeln für den Menschenpark« hielt. Darin befürwortete Sloterdijk eine »Ethik des anthropotechnischen Machtgebrauchs« und plädierte für eine »biopolitische Mobilmachung«. Dieser Vortrag sorgte für großes Aufsehen und brachte ihm harsche Kritik von Seiten der akademischen Philosophie ein, wie Stefan Sorgner erläutert.
Inhaltlich hat Sloterdijk nichts anderes gesagt, als wir müssen über die Biotechnologie nachdenken, wir brauchen Regeln, damit wir mit diesen ganz großen Herausforderungen für die Menschen umgehen können. Habermas hat in seiner Schrift zur liberalen Eugenik implizit auf die Rede Sloterdijks reagiert. Habermas hat in dieser Schrift den Namen Sloterdijk nicht erwähnt, aber er hat einzelne Passagen aus dieser Rede zitiert und hat sie wiederum in die Nähe von nietzscheanischen Züchtungsfantasien gerückt. In dem gleichen Abschnitt hat Habermas wiederum davon gesprochen, dass es sich hierbei um eine ins Naturalistische gewendete Form des Posthumanismus handeln würde.
Die im Posthumanismus angestrebte Verbesserung des Mängelwesens Mensch durch maschinelle und biotechnische Innovationen stößt auch in der zeitgenössischen akademischen Philosophie auf großes Unbehagen. So rezensierte der in Graz tätige Philosoph Peter Strasser das vor kurzem publizierte Buch »Posthumanismus – Leben jenseits der Menschen« der Philosophin Rosi Braidotti äußerst kritisch. Die an der Universität Utrecht lehrende postkolonialistische Philosophin, die bei Michel Foucault und Gilles Deleuze studierte, lehnt explizit den Humanismus ab. An die Stelle des vermeintlich souveränen Subjekts des Humanismus tritt der Mix aus Mensch-Maschine mit der entkörperten Welt der Datenströme. Dieses posthumanistische Konstrukt löst nicht nur bei Strasser Unbehagen aus. Er kann sich auf Überlegungen des Philosophen Hans Jonas stützen, die sich in seinem Buch »Das Prinzip Verantwortung« finden. Ob der Mensch das Recht hat, seine eigene Evolution in die Hand zu nehmen, so schrieb Jonas, ist die ernsteste Frage, die gestellt werden kann. Der Philosoph der Verantwortung ist sich bewusst, dass Lösungsvorschläge tradierter Ethiken angesichts der nicht abschätzbaren Folgen der Hochtechnologien ihre Gültigkeit verloren haben.
Der endgültig entfesselte Prometheus, dem die Wissenschaft nie gekannte Kräfte und die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt, ruft nach einer Ethik, die durch freiwillige Zügel seine Macht davor zurückhält, dem Menschen zum Unheil zu werden. Keine überlieferte Ethik belehrt uns über die Normen von Gut und Böse, denen die ganz neuen Modalitäten der Macht und ihre möglichen Schöpfungen zu unterstellen sind. Das Neuland kollektiver Praxis, das wir mit der Hochtechnologie betreten haben, ist für die ethische Theorie noch ein Niemandsland.
Was tun angesichts einer komplexen Situation, die der französische Philosoph Jean-François Lyotard als Widerstreit bezeichnete? Der Paradetheoretiker der Postmoderne, der von 1924 bis 1998 lebte, hatte den Widerstreit als einen Konfliktfall zwischen wenigstens zwei Parteien beschrieben, der nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beiden Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt. Überträgt man den Widerstreit auf die Situation der Ethik im posthumanen Zeitalter, lautet der Ratschlag von Lyotard, den Widerstreit als Unlösbares zu akzeptieren und zu versuchen, pragmatisch vorzugehen. Eine Lösungsmöglichkeit erwähnt der in Düsseldorf lehrende Philosoph und Bioethiker Dieter Birnbacher. Die Erinnerung an den vermeintlich antiquierten Begriff der Menschenwürde. Er mag im Theorientaumel posthumanistischer Exegeten anachronistisch wirken, meint Birnbacher. Im Alltagsleben ist er jedoch ein brauchbarer Orientierungspunkt.
In der Bioethik wird der Begriff Menschenwürde in sehr vielfältiger Weise und problematischer Weise verwendet, nämlich einerseits für den geborenen Menschen, wenn zum Beispiel die Folter als Menschenwürde widrig bezeichnet wird. Andererseits spielt er aber auch eine starke Rolle im Embryonenschutz, wo es also um die Würde des Embryos geht und interessanterweise, vor allen Dingen aus philosophischer Sicht, auch für so etwas wie eine Gattungsethik. Das heißt, eine gewisse Intaktheit der Gattungsmerkmale des Menschen. Zum Beispiel, wenn das reproduktive Klonen, also das künstliche Erzeugen von genetischen fast Kopien von geborenen oder verstorbenen Menschen, wenn das mit Bezug auf die Verletzung der Menschenwürde, die darin liegt, verboten wird. Das ist eine Herausforderung für die Ethik. Wie hängen diese verschiedenen Begriffe von Würde zusammen und welche moralische Bedeutsamkeit kommt ihnen zu?